und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Girls, One Book mit der frommen Fabienne
und der allmächtigen Anne.
Okay, ich bin dabei, allmächtig. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht allmächtig. Ich bin komplett im Hintern, aber das hört sich ja so gut an.
Oder? Almighty Anne. Fand ich großartig. Du siehst auch, also dein Aussehen ist auch ein bisschen allmächtig. Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Ihr seht Anne ja nicht, aber Anne ist ein bisschen, also ihre Hautfarbe hat sich ein bisschen in... Also ich weiß nicht, ob du mit Krebsen gekuschelt hast. Also es sieht auf jeden Fall, also es sieht schmerzhaft aus.
Also ihr müsst dazu wissen, ich habe ein wildes Wochenende hinter mir. Ich war am Freitag auf einem Konzert und am Samstag auf der Elder Scrolls Online Taverne und ich war eingecremt. Ich sag so viel, ich werde die nächsten Wochen ein und dieselbe Kette tragen, weil die mir jetzt wortwörtlich wirklich also in die Haut gebrannt wurde, weil dort habe ich nämlich keinen Sonnenbrand. Und das war eine dreireihige Kette.
Hm. Du kannst auch einfach andere Ketten tragen und so tun, als hättest du da drei.
Das wäre auch eine Maßnahme. Ich trage einfach die nächste Zeit nur noch T-Shirts.
Oder du malst dir da einfach irgendwas ran. Das fände ich ja jetzt auch lustig. Du trägst einfach keine Kette und malst dir das halt einfach so ein bisschen nach. Ich meine, du bist doch künstlerisch begabt.
Oh mein Gott.
Oh, Anne. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne?
Ja.
Ja, sieht auf jeden Fall bedrohlich aus. Ich sag's euch, wie es ist.
Es ist super ungünstig, aber es war ein wundervolles Wochenende. Es hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe so eins mit so gefühlt nach so einem Wochenende, ich vermisse meine Festivals. Ich war vor Corona so eine Festivalmaus, immer WGT, Meraluna, Hörnerfest und dann halt gar nichts mehr. Und irgendwie, ich vermisse es ein wenig.
Ja, ich weiß es nicht so ganz. Also ich war da vorher viel auf dem Full Force und so bei kleineren Festivals. Aber ich wüsste nicht, ob mir das so fehlt tatsächlich. Also klar, so mit Freunden zusammen irgendwie coole Sachen erleben, ja, aber das kann man ja auch außerhalb von so einem Festival, rein theoretisch. Mhm. Aber es ist irgendwie, ich komme nicht mehr so gut mit diesen Menschenmassen klar. Also ich merke halt, wie meine soziale Batterie halt vorrangig auch durch Corona so schnell so leer gesaugt ist teilweise, dass ich manchmal halt abends hier sitze und mir denke, ne.
Also ich muss auch merken, ich hatte gestern so einen Punkt, wo ich einfach so mittendrin auch mal gesagt habe, ich muss jetzt mal eine Stunde einfach irgendeinen Punkt angucken, weil ich nicht mehr kann. Aber dann abends kam es wieder. Also alleine so unglaublich tolle Konzerte, dann abends am Lagerfeuer einfach unplugged, Mittelaltermusik ist halt einfach, da geht mir das Herz auf. Das sind so die Momente. Ich bin damit groß geworden. Ich habe schon gesagt, ich habe ein Video gemacht darüber. Ich meine, ich bin jetzt 37, habe die Band jetzt wieder gehört und ich habe damals mit 16 angefangen, die Band zu hören. Ich bin nicht alt, die Band ist alt. Können wir uns darauf einigen?
Ja. Von mir aus können wir uns darauf einigen, definitiv. Ich bin halt, was Festivals angeht, wirklich so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich bin auch nicht mehr so die Konzertgängerin. Alles, was so mit vielen Menschen zu tun hat. Nicht, dass ich viele Menschen irgendwie, also ich habe jetzt keine Phobie, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, definitiv nicht. Aber so ist es, wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich es, muss ich gestehen. Ich bin da nicht mehr so wie früher, wo ich so gesagt habe, yo, Konzert, Festival, let's go, mittendrin, am besten so wirklich mittendrin. So,
mitten, ne? Im Moshpit, so let's go, rein da.
Aber jetzt, nee.
Das habe ich früher gemacht, so auch mit Stage-Dive, alles immer voll mit dabei gewesen. Aber also so Open-Air-Konzerte finde ich entspannter, da hast du immer noch schönen Platz. Jetzt das erste Konzert war auf der Festung Königstein, da war es super. Da waren noch viele Kinder, da hat jeder aufeinander geachtet, das war echt toll. Und wir sind jetzt am Überlegen, werden es wahrscheinlich machen, dass wir nächstes Jahr Wacken ansteuern. Das ist jetzt nicht gerade wenige Menschen dort, aber wir wollen halt da nicht zelten, sondern mit einem Camper anreisen. Dann mieten wir uns so ein Ding für die Tage. Dann hat man auch so ein kleines Klo und ein eigenes Bad, um sich dort in Ruhe fertig zu machen. ist, glaube ich, auch ganz gut und hat so seinen Rückzugsort dort drinne. Und mit denen ich unterwegs bin, die wissen auch so, ey, komm, jetzt lass Anna einfach mal die Wand anstarren, dann ist das auch in Ordnung.
Die Wand anstarren. Ja, aber ich, also,
Resetten.
ja, manchmal braucht man das. Also ich finde es auch, ich glaube, mit einem Wohnwagen würde ich mich auch wohler fühlen. Sonst bin ich ja, also ich hab ja, kann ja selber kein Auto fahren und sowas alles. Ich bin halt sonst dann immer mit Zelt angereist oder mit Freunden mit einem Auto und dann haben wir da eine große Matratze reingeschmissen hinten rein und dann haben wir im Auto gepennt. Aber im Endeffekt ist es so.
Also, wenn ich eins nicht mehr brauche, dann nachts frieren, auf dem Stein schlafen und dann, wenn dann morgens ab 5 die Sonne aufs Zelt scheint, dort drin gebraten werden und irgendjemand anderes hat seinen noch Alkoholausdünstungen und Pups vielleicht auch noch.
Ja.
Das kein Zelt mehr.
Am schlimmsten, das ist immer am schlimmsten. Nachts ist dir arschkalt, weil es wirklich auch arschkalt ist, ne? Also selbst im Sommer teilweise. Dann ziehst du dir einen dicken Hoodie an, machst dich in den Schlafsack, rollst dich da wie so ein Burrito ein. Und dann, ja, ist halt im Endeffekt, geht ja schon los um 5 Uhr morgens, weil die Sonne ballert, ja. So, es ist ja kein Baum da, nirgends auf so einem Festivalgelände. So, und um 5 Uhr morgens wirst du schon wach, weil du einfach gebraten wirst und selbst ölst wie so eine Sardine und in deinem eigenen Öl so wach wirst und dir denkst so,
Nee.
ich mag nicht mehr, dann pellst du dich da so raus, bist eigentlich noch voll fertig, weil du nur 2 Stunden geschlafen hast, gefühlt. Und weil du irgendwie bis 4 Uhr nachts musstest du Cantina-Band-Song hören, auf Repeat 3 Stunden lang.
Ja.
Und es ist halt wirklich, oder derjenige, der mit einer Sirene oder so einem Megafon durch die Gegend rennt, über den Zeltplatz und denkt, er ist super lustig und super funny. Oder auch schön, auch passiert, du willst abends in dein Zelt gehen und machst es auf und dann liegt auf einmal jemand drin und denkst dir so, was zur Hölle, wer bist du denn? So, dann musste ich den erstmal rausschmeißen, weil der sich vollkommen geirrt hat.
Oh mein Gott.
Der hatte 5-8 im Turm und der war halt auch so ein bisschen so, hä, was ist denn jetzt los? Und ich war so, ja, du schläfst in meinem Zelt, geh doch da raus. Was ist denn mit dir? Ich will nicht neben dir schlafen, so.
Also, ich glaube, es könnte ich sein, weil ich habe ein Problem, das ist auf dem Meere Luna passiert. Ich schlafwandle. Das ist saugefährlich auf Festivals.
Ja.
Die haben mir dann Glöckchen umgebunden, damit sie mich wieder einfangen. Also, damit sie mich dann hören, auch wenn ich unterwegs bin. Das war halt wirklich mein Glück, dass sie noch Party gemacht haben und ich halt vorher ins Bett bin und als sie nach Hause gekommen sind, haben die mich da gerade rumwandeln sehen. So, mein Glück, dass ich nicht nackt schlafe, sondern halt entsprechend bekleidet. Bin am nächsten Morgen aufgewacht, beim Kumpel dann im Zelt, mit Socken von der Mutter gestrickt, angezogen bekommen und alles und noch Jacke und alles drum und dran. So, oh Gott.
Sehr schön.
Meine Jugend, ich sag's dir.
Sehr, sehr schön. Ja, Dinge, die halt einfach so auf Festivals passieren. Also ich finde, also auf der einen Seite finde ich Festivals ja wirklich lustig. Mit allem drum und dran, was passiert. Auch, es gibt ja auch nicht so coole Sachen, die passieren. Aber also die jetzt mal nicht, die nicht impliziert, falls ich glaube, das habe ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig ausgedrückt, die natürlich nicht impliziert, aber so mit allem anderen drum und dran, sind es schon coole Sachen so. Festivals waren für mich jahrelang so eine Art Urlaub
Ja.
quasi, aber dieser Urlaub war nicht erholsam. Ich weiß es, also wenn ich das
Gar
heute
nicht.
machen würde, bräuchte ich dann erstmal eine Woche Ruhe. Sonst war ich immer so wie ja, Full Force, okay, wir fahren Mittwochabend hin oder Donnerstag früh, klar, nehme ich Urlaub, zack, und Montag wieder auf der Matte stehen und auf Arbeit. So, keine Ahnung, wie ich das gebacken gekriegt habe, aber ich habe es gebacken.
Ich weiß es auch nicht, es ist mir ein Rätsel, aber so, ich erinnere mich dann halt immer so an so schöne Sachen. Du bist morgens verkatert. In meinen ganz jungen Jahren, ich glaube, ich war mit 16 auf dem ersten Festival, das war bei mir das Mera Luna. Da wurde ich dann, also dann gab es dann morgens kein Konterbier, sondern Konterabsinth. Holy shit. Er war wirklich eine sehr, sehr, sehr wilde Zeit. Aber es gab dann auch immer wieder so schöne Momente, wenn du einfach halt dann abends zusammensitzt. Wir hatten dann meistens von IKEA diese Hotdog-Pakete, so 40 Hotdogs und alles, haben dann halt immer alle uns zusammen ums Essen gekümmert. Der eine hatte das besorgt, der andere das. So, dann machst du einfach für eine Truppe von so 18 Leuten das Essen in Ruhe fertig. Alle kommen zusammen oder alle spielen Munchkin. Halt auch so diese Momente halt einfach, du wartest mittags auf eine Band, nimmst dir deine Decke mit, flehst dich dorthin, hast immer wie diesen Treffpunkt, egal zu welchen Bühnen du bist, du weißt, wo du wieder hinkommst, und alle zu treffen, es war halt immer schön.
Das war, ja, das kann ich mich auch erinnern. Also beim Full-Force war es jetzt nicht so mit Decke und sowas alles, aber du bist halt, also wenn ich vom Full-Force rede, rede ich noch vom Full-Force auf diesem Leipziger Flughafengelände, dieses stillgelegte Flughafengelände, ich
Ja.
weiß nicht, wie das, weiß jetzt nicht mehr wie das heißt. Aber auf jeden Fall, der Park, der Zeltplatz war ja ein bisschen weiter weg und du musstest dann quasi über die kompletten Parkplatzgelände latschen bis hin zum Festivalgelände. Mittlerweile ist es ja in Ferropolis.
Ist das bei Essen irgendwo, glaube?
Das weiß ich gerade nicht, aber das ist diese Stadt, also diese Stadt, dieses Gelände, was halt komplett planiert an einem See ist,
Ja.
wo du, also der Zeltplatz, zumindest da, als ich das allererste und das einzige Mal da war, war der Zeltplatz weiter weg. Du musstest dann mit einem Shuttlebus dahin fahren. Und was ich richtig dreist fand, den Shuttlebus musstest du nochmal extra bezahlen. Ich finde, wenn ich ein Ticket für ein Festival buche, also zahle, dann zahle ich ja auch, dass ich nicht nochmal extra Kosten auf mich nehmen muss, um zu den Konzerten zu kommen. Also das fand ich ein bisschen dreist. Ich glaube, das fanden auch sehr viele dreist, weil der Busfahrer hat irgendwann auch nicht mehr abkassiert, weil er wahrscheinlich schon 5 Ansagen gekriegt hat. Und ich gedacht hat, nee, ganz ehrlich, will ich jetzt auch nicht, wenn mich hier jeder dumm anmacht, wenn ich ne, hin und her fahre. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, so bei mir war das dann immer so, du bist früher dann über diesen kompletten Zeltplatz auf diesem Flugplatz gelatscht. Du hast auf dem Weg zum Festivalgelände hast du Leute getroffen, die du entweder nicht kanntest oder dann kennengelernt hast,
Ja.
oder die du einfach mitgenommen hast, weil du sie kanntest und sie abgeholt hast. So, du hast, also es gibt halt so lustige Sachen. Damals, ne, ich hatte eine Powerbank, die hat natürlich nicht den ganzen Tag gehalten. Super, ein Klassiker halt, ne? Und dann hast du da auf den letzten Saftmetern deines Handys noch kommuniziert, wie du da, mit wem du dich noch treffen möchtest, so. Und dann hast du dich da getroffen, bist da zu dem Festivalgelände, hast da irgendwie abgerockt, Erdbeerbowle getrunken. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mein, also das waren ja noch die Zeiten, wo ich selber auch wirklich Alkohol getrunken habe. Das mache ich ja so jetzt nicht mehr, wo wir so viel Alkohol, also so Erdbeerbowle getrunken haben, dass wir irgendwann nur noch auf dem Rasen lagen. Und das ist auf dem Flugplatz war es kein Rasen, es war verkohltes Gras so. Es war
Geil.
einfach nur, ne, das war Heu, Stroh, weiß ich nicht. Und dann haben wir, weil meine Freundinnen da so rumlagen, habe ich dann irgendwann angefangen, so Becher um sie rumzusetzen. Rumzupacken, dass keiner auf sie draufläuft. Keine Ahnung, es waren einfach nur Becher, es waren ja keine Pylonen oder so. Naja, also so all die lustigen Sachen so, ne? Du wusstest genau, wenn du vom Festivalgelände gehst, selbst wenn du alleine vom Festivalgelände gehst, es ist immer irgendwer auf dem Zeltplatz, weil wir
Ja.
20 Personen oder mehr waren, die sich alle irgendwie kannten. Ja, ist schon eine coole Zeit gewesen, aber ich glaube, so würde ich das gar nicht mehr so hinkriegen. Also im Sinne von, dass sich all die Leute dann noch mal zusammenfinden und sich dort treffen würden,
Also,
weil wir sind ja alle älter geworden.
meine Mera Luna-Truppe gibt es noch, aber die war auch schon damals also vor 10 Jahren, war es schon dieselbe Truppe und da waren auch schon Rentner dabei.
Ja
Und
gut.
die sind immer noch mit am Start. Und die fragen jedes Jahr, ob ich wieder mit dabei bin. Ich sage halt so, Zelten ist halt echt nicht mehr. Also ich habe auch keinen Bock, mir diese ganze Ausrüstung nochmal zu kaufen. Also das kaufe ich mir dann für ein, zwei Mal und gebe zig Geld aus, weil dann brauchst du ja auch einen ordentlichen Schlafsack, weil ich halt einfach eine scheiß Frostbeule bin. So, auf dem Boden möchte ich nicht schlafen, Luftmatratze finde ich auch meh, oder ich bräuchte dann so ein Aufpumpding, aber was du halt händisch machst, weil du hast ja dort keinen Strom, du kannst bei Mera Luna nicht mit dem Auto hinfahren. Du
Oh.
musst das ja alles dorthin schleppen und so. Wenn du dein Auto daneben hast, geht das ja noch. Dann kannst du ja mal schnell an die Autobatterie ranknapsen oder sowas. Geht da nicht. Oder so, dann wäre es halt ein Feldbett, aber ein Feldbett ist dann nicht breit genug. Dann falle ich runter nachts, dann habe ich Mimimi, weil ich bin 37. So.
Dann muss das Zelt ja auch noch groß genug sein, weil man möchte
Ja.
sich eigentlich im Stehen umziehen und nicht im Hocken. Weil ich kann mich erinnern, dass ich damals teilweise so kleine Zelte hatte, dass ich mich wirklich nur im Hocken umziehen konnte, weil also Ich habe jetzt, bin jetzt nicht so Body Positivity mäßig drauf, dass ich meinen eigenen Körper so feiere, dass ich mich irgendwie vor dem Zelt umziehen würde. Weiß ich nicht. Also das heißt, ich würde es immer im Zelt machen, so, weil ich mich einfach nicht so wohl in meinem Körper fühle. Und dann habe ich da so halb verkrampft versucht, mich da anzuziehen und auszuziehen, im Liegen, im Stehen, im Hocken, im, weiß ich nicht. Ja. Also würde ich mir ein Zelt kaufen, wo ich dann stehen könnte, was ja nochmal gefühlt 100 Euro mehr kostet. Mhm. Weil je größer die Dinger sind, desto teurer wird es.
Und dann musst du es danach auch noch sauber machen. Boah.
Sauber machen, ordentlich zusammenfalten. Oh mein Gott, das Zusammenfalten.
Wir sind zu alt für den Scheiß. Deswegen so, weißt du, wir fahren nächstes Jahr, also wir wollen Karten holen, das muss dann noch funktionieren. Wir nehmen Wohnmobil, Marco, Olli auf jeden Fall, also Olli, mein Mann, Marco, bester Freund, vielleicht noch seine bessere Hälfte, wenn alles klappt. Und wenn alles ganz gut klappt, noch meine beste Freundin, 5 Leute passen in so ein großes Wohnmobil, let's go. Marco fährt, wir alle hinten drin, leicht angeschäkert mit einer Erdbeerbowle, fühle ich.
So. Nice, klingt gut.
Finde ich gut. Und da komme ich auch mal 4 Nächte damit klar, dass irgendjemand neben mir schnarcht, das ist mir dann auch wurscht. Meine beste Freundin ist Mama, die macht sich dann Oropax rein und denkt sich so, ach, ist ja fast wie zu Hause, irgendeiner schreit immer. Ich glaube, das wäre ziemlich
witzig. Pass auf, die schläft noch am besten.
Ja.
Weil die sich denkt, es ist ja echt ruhig hier.
Ja, wahrscheinlich.
Kein Kind schreit, alles safe, nice.
Das glaube ich auch so. Oh, aber so, weißt du, so mit Camper, du hast halt auch alles dann mit dabei. Du musst es nicht irgendwie ausräumen, sondern du packst es einmal ordentlich dort rein, alles gut. Und dann musst du danach das nur einmal leer saugen und dann gibst du dem Bums wieder ab. Da ist alles fein so. Das fühle ich. Ich bin alt. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein Wacken mitmachen.
So. Wir sind alle alt.
Ach ja. Aber halt zum Beispiel Hotelzimmer fühle ich halt wieder nicht.
Nee, nicht bei einem Festival.
Ja.
Vor allen Dingen müsstest du ja auch, oh, meine Stimme. Meine Stimme ist auch im Festivalurlaub, keine Ahnung, wo ich hin wollte. Aber vor allen Dingen müsstest du ja dann auch jeden Tag wieder dahin fahren, weil das Hotel ist ja meist nicht neben dem Festivalgelände, weil die ja doch ein bisschen auswärts meist sind.
Ja.
Nicht immer, aber öfter mal. Und nee, dann musst du da jeden Tag hinfahren, dann müsstest du auch jeden Tag wieder zurückfahren, würde auch bedeuten, dass du keinen Alkohol trinken darfst, weil, ne, oder du müsstest immer einen abstellen, der halt nicht trinkt.
Oder Taxi, was dann wahrscheinlich teuer ist.
Richtig, würde dann auch nochmal kosten. Nee, Hotel kostet ja dann auch nochmal, die wissen ja, dass das Festival ist, da schlagen die auch nochmal extra ein bisschen was drauf, was ja okay ist, aber es ist halt doof für dich, wenn du es bezahlen musst. Ah, nee.
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 Wichtige Frage.
Ja.
Kann man es hinkriegen mit ein wenig Restalkohol und lauten Festival zu lesen auf dem Campingplatz? Bestimmt, oder?
Boah, ich wage jetzt zu bezweifeln, wie viel du dann davon auch mitnimmst und dich dran erinnerst, je nachdem, was du so machst. Aber
vielleicht ist dann die richtige Zeit für 50 Shades of Grey.
Das ist ja, warte mal, Wacken ist doch nächstes Jahr erst. Ja. Nee. Du schiebst das jetzt nicht ins nächste Jahr, das kannst du aber knicken.
Ich hab's versucht.
Wir warten hier und ich gehe jetzt auch fest davon aus, dass Kayles dabei sein wird, ne? Also ich hoffe, du hast ihn schon angesprochen und ihn auf seine Situation vorbereitet, denn ich glaube, er wird aus allen Wolken fallen, wenn er das hört.
Noch nicht, aber das mache ich nächsten Freitag, da treffe ich den. Das ist gut, dass er den Podcast nicht hört, das heißt, er ist nicht darauf vorbereitet.
Bitte. Kaufe 50 Shades of Grey, den ersten Band, pack den ein als Geschenk und sag, guck mal, was ich hier mitgebracht habe.
Oh mein Gott, ganz eine Karte dazu. Hiermit lade ich dich zu unserem Podcast ein.
Ja.
Oh, das ist eine richtig gute Idee. Amazon.
Ganz uneigennützig habe ich dir hier ein Geschenk gemacht. Lies die Karte, pack erst das Geschenk aus und dann lies die Karte. Du musst darauf achten, dass er erst das Geschenk auspackt, sich denkt so, what the fuck ist, was ist das, was geht hier ab? Und dann liest er die Karte und denkt sich, shit.
Das finde ich richtig gut. Fabi, das ist ein großartiger Gedanke. Ich gucke gerade, dass ich das irgendwie bestellt bekomme. Lieferung zwischen den viel zu spät.
Verdammt.
Und nur noch eins auf Lager. Was ist das denn? Okay, also ich habe ja eins hier.
Ja.
Notfalls kriegt er das. Ach nee, guck mal. Alle drei zusammen.
Alle drei sogar? Ach, oh na, wie schön.
Oh mein Gott. Nee, alle drei ist zu viel. Also ich glaube, ja, wir nehmen ein.
Ja.
Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Variante. Ich meine, der junge Herr hat immer viel zu tun und der wird wahrscheinlich auch da mit der Ausrede kommen. Aber ich sage, es ist eine offizielle Einladung von uns, ja, von Podcast zu Podcast.
Ja.
Da muss er durch.
Ja.
Und vielleicht laden sie uns dann einmal zum Horror-Podcast ein. Dann musst du einen Horrorfilm schauen. Nee.
Nur wenn wir den zusammen gucken und du mein Patschehändchen hältst. Alleine gucke ich den nicht.
Kannst das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich kann nochmal an der Stelle sagen, nochmal Werbung für einen Horror-Podcast, wirklich großartig. Jedenfalls für Horrorfans wie mich. Immer großartige Werke dabei, sehr schön, schöner Humor und immer noch zu empfehlen, die Folge über Twilight, alle Teile. Wirklich, wenn ihr hören wollt, wie drei Männer mittendrin immer mehr den Verstand verlieren, kann ich nur das empfehlen.
Ja. Ich habe es noch nicht gehört, aber allein der Teaser jetzt, der war schon großartig, doch. Ja.
Oh, schön. Wir haben uns jetzt eine Woche nicht gehört, wir beide, weil wir wirklich irgendwie, also ich war im Stress für meinen kleinen Shop und alles drum und dran. Du im Stress mit Arbeit und Wohnung. Aber wir haben gelesen in der Woche.
Ja, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich mehr gehört, weil ich das zeitlich sonst nicht geschafft hätte in der einen Woche, das alles so hinzukriegen. Dementsprechend habe ich sehr, sehr viel das Hörbuch gehört, was jetzt nicht dramatisch ist, weil die Vorlesestimme doch sehr angenehm ist. Mhm. Aber ja, ich habe sehr viel gehört.
Ich war seit Freitag unterwegs, jeden Tag 3 Stunden mal mit dem Auto. Ich habe im Auto gehört, Marco hat mitgehört, auf 2,5-facher Geschwindigkeit. Es tut mir leid, Marco. Es war wirklich wild. Für mich war es ja ein Rereaden beziehungsweise ein Hören nach dem Lesen. Von daher alles gut an der Stelle. Und also ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie du es findest.
Musste Markus dann die Notizen machen oder hast du die selber gemacht?
Ja, ich habe dann mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ah, okay, verstehe.
Indessen. Also Marco hatte Glück, aber ja, natürlich ist er, kamen wir an der Stelle, als es zum Sexy Schmexy kam.
Na klar.
So, also ich weiß nicht, wie euch das geht. Normalerweise ist es ja nur so, dass mein Mann dann immer reinkommt, aber wenn der beste Freund von eurem Mann dabei ist, dann finde ich das auch irgendwie, dann finde ich das noch komischer.
Ja, gut. Ihr habt dann jetzt eine andere Ebene der Beziehung erreicht, so?
Ja.
Zwischenmenschlich. Es ist okay, Anne. Ich mag es, dass du immer wieder zwischenmenschliche Beziehungen ein bisschen mehr vertiefst, so.
Ja, pass mal auf, wann das bei uns so weit ist.
Was?
Das, die zwischenmenschliche Beziehung zu vertiefen.
Du, ich vertiefe gerne Dinge mit dir.
Ich glaub, Fabi, auch so wie sie mich gerade sieht, halt mit diesem Sonnenbrand des Todes.
Ja, Mann. Ihr müsst euch vorstellen, Anne hat einen Tanktop an, und aber sie hatte scheinbar an dem Tag irgendwas an, was so T-Shirt-mäßig ist. Ja. Auf jeden Fall hat sie bis zur Hälfte des Oberarms ist sie in, ich sag jetzt mal Käseweiß, ohne das irgendwie gemein zu meinen, aber so, du bist ein kleiner Käse, und dann ab der Mitte des Oberarms ist sie einfach rot. Ihr müsst euch vorstellen, sie ist rot. Sieht so schlimm aus. Also schlimm im Sinne von schmerzhaft so.
Es ist total, es brennt, es juckt, erst recht. Das Lustige ist, ich hatte am Donnerstag noch halt einen Call mit einer Firma, die halt Hautprodukte herstellt, die mir Sonnencreme empfohlen hat.
Nice.
Aber ja, ich hatte von denen die halt noch nicht. Die bekomme ich erst.
Daran liegt's. Das wäre nicht passiert, wenn du sie von denen gekriegt hättest.
Ja, vor allem, die haben mir ihre Kindersonnencreme empfohlen, weil ich ja auch Neurodermitis habe.
Weil du so eine süße Babyhaut hast.
Ja, das wäre schön, ja. Aber ich schmier mich jetzt halt ein ordentlich wieder und halt immer Feuchtigkeit drauf. Und ich nehme heute Abend eine kühlende Badewanne, weil aktuell tut jeder Wasserstrahl weh.
Das glaube ich.
So, kühlende Badewanne und dann wird das schon. Dann renne ich noch 3 Tage mit T-Shirt rum und dann irgendwann verblasst das und wird hell.
Wow.
Ah, gut. Okay. Fabi.
Ja, Anne.
Reich der 7 Höfe. Teil 2, sozusagen.
Ja.
Wir haben ja vor 2 Wochen mit euch die erste Hälfte gelesen. Und sind ja mit so einem kleinen Cliffhanger geendet. Mhm. Nochmal so, ich würde nochmal einmal ganz kurz zusammenfassen, dass wir nochmal alle abholen. Wir erleben hier die Geschichte von Feyre. Feyre? Wie haben wir sie genannt?
Jetzt, oh Gott, Farrah.
Farrah. Von Farrah. Wir erleben die Geschichte von Farrah, die dadurch, dass sie den Pakt gebrochen hat mit den Fae, dazu verdammt ist, ihr Leben bei den Fae zu fristen. Und dort ist sie beim High Lord Tamlin mit am Hof, am Frühlingshof, und lehrt ihn und sein sozusagen Gefolge näher kennen. Und man hat so das Gefühl, sie nähern sich so ein bisschen an, sie und Tamlin. Sie mögen sich schon, aber es ist noch so ein bisschen Abneigung, ein bisschen Mögen. Sie wissen noch nicht ganz, wohin das geht. Und Feyre ist ein kleiner Sturkopf. Und als ihr gesagt wird, so, hey, komm, heute Abend haben wir hier ein Ritual. Die Fae sind halt große, mächtige Wesen, gefährliche Wesen. Im Gegensatz zu den Menschen wird ihr gesagt, bitte bleib im Haus. Es ist wichtig, es ist gefährlich. Was macht sie natürlich? Sie geht raus. Sie geht raus, folgt diesem Ritual, den Trommelschlägen und allem und kommt dann in eine ziemlich brenzlige Situation, indem sie nämlich auf drei Fae trifft, die nicht unbedingt was Gutes von ihr wollen. Aber sie wird gerettet von einem der schönsten Männer, die sie je gesehen hat. Damit haben wir geendet.
Oh ja. Und ich war ja so neugierig, dass ich schon in der letzten Folge schon weitergelesen habe, weil ich wissen wollte, wer jetzt nun dieser schönste Mensch, den sie jemals gesehen hat. Ich wurde da noch gar nicht so richtig, also so richtig, richtig abgeholt, weil es wird ja nicht gesagt, wer derjenige ist. Also der nennt seinen Namen nicht, er schickert da so ein bisschen mit ihr rum, rettet sie halt und sie beschreibt ihn halt als sehr düsteren, ne, also so eher düsteren Kamerad, wollte ich gerade sagen. Hi, Fay, wie auch immer. Er nennt aber nicht seinen Namen. Aber man merkt, dass da irgendwie so auch also dass er schon Interesse an ihr zeigt. Also irgendwas ist da. Also so, ich weiß nicht, das war der Punkt, wo ich so dachte, so, okay, wir haben mit Lucien nicht das Liebesdreieck gekriegt. Ist halt er derjenige, mit dem wir das Liebesdreieck, weil ich weiß ja, dass Akotar oder das Reich der Sieben Höfe halt in der Zeit geschrieben wurde oder herauskam, wo dieses Liebesdreieck so unglaublich groß war oder im Kommen war oder prägnant war. Wir erinnern uns an die großen Liebesdreiecke Bella, Vampir, Dude,
Jacob.
Und, Jacob.
Oh mein Gott.
So, ja. Dieses typische Liebesdreieck, ne, wo einer immer den Kürzeren zieht.
Auch Hermine, der andere Austauschschüler und Ron.
Der andere Austauschschüler? Ach so. An anderes bei Tribute von Panem haben wir auch ein Liebesdreieck, soweit ich weiß, ne? Mir fallen da nur leider, wie gesagt, ihr kennt uns ja, ihr da draußen, Namen sind für mich sehr schwer. Auch da fällt es mir jetzt gerade schwer, die Namen zu nennen. Aber ich glaube, wenn ich die Tribute von Panem nenne, dann wisst ihr auch, dass es da dieses Liebesdreieck gibt. Und da war der Punkt, wo ich dachte, okay, der ist es jetzt. Lucien war es nicht. Lucien ist nur der nice guy von nebenan so. Mhm. Aber der ist es jetzt. Wie heißt er? Was macht er eigentlich? Und wo will er hin? Und inwiefern schleicht er sich ins Herz von ihr? Oder auch eben nicht? Weiß ich ja nicht. Aber da war der Punkt, wo ich dachte, der ist es jetzt. Der ist es.
Den wolltest du haben und dann wurde dir nicht erklärt, wer er ist.
Da wurde mir nicht gesagt, wer er ist. Ich habe es richtig gemein gefunden. Ich war so neugierig. Und dann kam ja die Podcast-Aufnahme und dann dachte ich, ja gut, dann lese ich jetzt nicht weiter. Aber ja, das Ganze wird ja dann so ein bisschen, ich sag jetzt mal, aufgelöst, weil Lucien sie dann tatsächlich in der Menge sieht und sie dann quasi nicht rettet, sie muss ja dann nicht mehr gerettet werden, sie ist ja dann schon gerettet, aber er nimmt sie mit wieder zurück ins Schloss, bringt sie dorthin, wo sie eigentlich hingehört und erklärt ihr eigentlich so ein bisschen, worum es da bei diesem Fest eigentlich ging. Das letzte Mal wusste ich den Namen noch von dem Fest, jetzt weiß ich ihn leider wieder nicht mehr, aber dass dieses Fest halt dafür da ist, dass eine Art Vereinigung stattfindet, um die Kräfte zu, ich sag jetzt mal, wieder ein bisschen so aufzuputschen und die Kräfte wieder so ein bisschen aufzuladen. Und deswegen Also verzeiht mir meine Wortwahl, ihr lieben Leute da draußen, deswegen biedern sich die Frauen da gerade auch alle so an, weil jeder will irgendwie von Tamlin oder Tamlin einfach auserwählt werden, die Jungfrau der Nacht zu werden quasi. Und ja, er ist halt, er wählt dann halt quasi als Erster eine Jungfrau aus und muss dann halt, also lädt dann quasi seine Kräfte aus. Ihr dürft euch jetzt selber überlegen, wie das alles funktioniert oder nicht funktioniert. Das überlasse ich jetzt mal eurer Fantasie, was da genau passieren wird in dieser Nacht. Aber Lucien sagt ja auch nochmal, das ist eine Katastrophe, dass du rausgegangen bist. Du musst drinbleiben, schließ die Tür ab, beweg dich keinen Zentimeter mehr irgendwo anders hin, bleib hier. Egal, was vor der Tür passiert, wirklich, vertrau mir, du darfst nicht rausgehen. Weil wenn er dich findet, also er wird dich suchen, er will dich auch finden, weil das Band zwischen euch ist irgendwie schon da. Das hat auch ein Lucien schon erkannt. Aber er darf dich, nee, das darf nicht sein.
Punkt. Hast recht. Er sagt ja auch noch, das ist keine Liebesnacht. Und ich habe hier aufgeschrieben, Felga will diese Jungfrau sein und dazu die Anmerkung, natürlich. Das ist so, weil sie halt diese Gedanken hat, dass sie es halt schon, sie möchte halt diese eine sein. Man merkt es halt, dann im selben Moment streitet es ihm wieder ab. Also es ist wieder so, sie nervt mich halt. Das war so ein genervtes natürlich. Am nächsten Morgen, sie wird relativ früh wach, es ist so gefühlt Morgendämmerung, trifft sie auf Tamlin unten im Hause. Und er sagt halt so, er hat sie gesucht.
Weil sie hat ja Hunger, Entschuldigung. Aber sie hat ja Hunger, muss dann ja rausgehen.
Ja.
Das kann sie sich nicht verkneifen. So, ich hätte es ja noch verstanden, wenn sie Pipi machen muss, ne? Aber nein, sie hat Hunger.
Das ist, da kann ich keine 3 Stunden warten, das ist schon schwierig. Und er sagt halt so, er hat sie gesucht, sie war nicht beim Ritual mit dabei. Und er hat sich halt eine andere genommen. Sie sieht es halt, dass die andere halt Kratzspuren hinterlassen hat auf seinen Körpern. Sie ist dann in dem Moment eifersüchtig. Und Tamlin nimmt sie dann etwas fester, küsst sie und beißt sie in den Hals und sagt dann auch zu ihr, sie sagt dann sozusagen, oder denkt sich sozusagen, er soll sehen, was sie angerichtet hat und das alles, diese Beziehung zwischen den beiden, dieser Moment ist einfach, da trifft jemand komplett Trotziges auf jemand anderen, der einfach nur geil ist.
Geierig.
Ja, so.
Frickelig ist.
Ja, klingt besser, so frickelig. Also mir ist das echt unangenehm gewesen beim Lesen, auch beim zweiten Mal an der Stelle. Ich mag solche Szenen halt nicht, das kennt ihr ja. Und ich finde es halt in dem Kontext, es hätte nicht so ausgeschmückt werden müssen. Aber sie ist da, das ist in Ordnung, sie ist da. Aber ich mag halt auch Feyre nicht in dem Moment. Einfach dieses trotzige, eher so sehen, was er da angerichtet hat. Und sie möchte ja eigentlich die eine sein. Und oh, sie kann nicht mal mit dem Essen warten, sondern muss runtergehen. Und ach, oh Gott, ja.
Ja, also ich finde sie, ich weiß ja, dass du nicht ein Feyre-Fan bist so und auch wahrscheinlich nie werden wirst. Ich finde sie jetzt nicht ganz so anstrengend und nicht ganz so nervig. Also ich habe wahrscheinlich aufgrund dessen, weil ich wusste, dass du gemeint hast, irgendwie, ja, mal gucken, wie du sie gegen Ende des Buches findest. Wahrscheinlich habe ich gedacht, da kommt noch was Schlimmeres. Das ist immer so diese Erwartungshaltung. Ja. Jetzt dachte ich, da kommt was ganz Nerviges, was ganz Schlimmes. Deswegen habe ich sie gar nicht so nervig wahrgenommen tatsächlich. Wahrscheinlich, weil ich dachte, da kommt jetzt immer noch irgendwas Schlimmeres. Aber ich weiß, was du meinst. Also klar, es sind beides zwei Sturköpfe, es sind beides zwei Charaktere, die durch die Wand gehen für das, was sie lieben, für das, wofür sie brennen. Ne? Also das merkt man auf jeden Fall schon. Auch eine Feyre, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, weder zu Hause bei ihrer Familie und schon gar nicht bei quasi ihren Entführern. Aber auch da ist ja diese, wie wir schon festgestellt haben, irgend so eine Art Stockholm-Syndrom losgetreten worden, ja. Dass sie jetzt ihren Entführer total toll findet. Es klingt jetzt so, als wenn ich das Buch total kacke finden würde, ist es aber gar nicht. Aber ich fand es so lustig, weil das halt so, naja, wie gesagt, er und sie verbringen da so eine halbe, naja, Schnicksel-Schnacksel. Aber ich glaube, es kommt noch nicht so richtig dazu. Es ist nur so ein, er beißt sie in den Hals und dann ist ja auch Ende im Gelände. Sie macht sich, da gibt es einen kleinen Cut, nächster Tag, sie macht sich fertig fürs, ich glaube, Abendessen. Sie zieht sich auch richtig nice an. Es wird erklärt, sie hat sich so ein richtig schönes Kleid geholt. Der Hals ist frei, dort, wo er sie gebissen hat, ja, damit er auch ja sieht, was er da gemacht hat und alle anderen auch sehen, was er da gemacht hat.
Super unangenehm. Das ist so, als wenn du 16 bist und jemand zeigen willst, ich habe da einen Knutschfleck.
Ja, das habe ich auch gedacht. Auf jeden Fall, natürlich fällt es einem Lucien auf. Natürlich, Tamlin weiß dann auch, dass er das war. Er ist ja nicht dusselig so, ne? Und aber es passiert was auf diesem Abend. Ich glaube, es ist ein Abendessen. Korrigiert mich gerne, wenn ich fast Falsches erzähle. Aber auf diesem Abendessen passiert etwas. Sie kriegen unerwarteten Besuch.
Ja, spontanen Besuch, möchte man mal meinen. Und zwar wird das auf einmal sehr hektisch und Tamlin sagt so, Lucien, geh dort hinten mal an die Ecke und Feyre soll sich dahinter verstecken und dann wird so eine Art Schleier um sie geworfen, sozusagen, dass sie unsichtbar ist hinter Lucien und Reese kommt zu Besuch und das ist nämlich der Mann, der sie sozusagen gerettet hat von den anderen drei Freys. Er ist groß, er ist gefährlich, er ist dunkel gekleidet, er sieht wunderschön aus und er ist die Dirne von ihr, könnte man sagen. Oder auch die Hure von Amarantha.
Amarantha, ja. Mhm. Das kriegen wir ja auch so langsam raus, ne? Wer sie ist. Es wird ja im ersten Teil des Buches auch die ganze Zeit immer noch von einer ominösen sie gesprochen. Wir haben jetzt ja auch schon dann den Namen, aber gesehen haben wir sie tatsächlich noch nicht. Also ist auch ein bisschen schwierig, als lesende Person jemanden zu sehen, aber sie kam noch nicht so richtig vor. Aber man weiß, man merkt so langsam, okay, irgendwas ist mit ihr. Sie ist nicht die nettgesonnene Person.
Ja.
Auch einen Reese ist so, oder Recent heißt er, glaube ich. Recent heißt er, glaube ich.
Ja, Recent, aber Reese wird dann immer wieder genannt.
Genau. Scheint ne, auch nicht unbedingt wohlgesonnen zu sein. Er merkt, okay, es wird da irgendwie auch, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich die Szene noch richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, Lucien sagt, dass er quasi, dass das quasi Farrah quasi seine Freundin ist, seine ne, Geliebte. Er springt Verlobte. Da so ein bisschen in die Bresche, Verlobte sogar. Woraufhin dann ein Rice oder Reese nur sagt, ja, es war ja klar, dass du dir wieder eine Niedere suchst. Ne? Es ist ja nicht das erste Mal so nach dem Motto. Also auch da wieder richtig schön Salz in die Wunde gestreut. Er warnt halt nochmal, er sagt halt auch nochmal so, ja, nehmt euch in Acht, das wird hier nicht mehr lange gut gehen, sie hat genug von all dem, so nach dem Motto, hier, Faxen sind dicke und warnt, spricht die Warnung aus, woraufhin Tamlin ja dann auch seine Schlüsse zieht. Wolltest du noch was sagen? Du bist gerade so.
Ja.
Ja, okay.
Sie bedrohen sich halt ein bisschen gegenseitig und er fragt halt, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle, er fragt Feyre nach ihrem Namen.
Ah ja, stimmt. Ja, genau.
Sie überlegt halt so, oh mein Gott, meinen richtigen Namen kann ich jetzt nicht sagen, weil sie weiß ja immer noch, sie hat ja ihre Familie und nicht, dass ihr was passiert. Das ist ja immer auch in ihren Hinterkopf, auch ob Tamlin sich halt auch um die Familie sorgt und alles drum und dran. Und da gibt sie einen Namen an von einer Freundin aus der Schule damals. Also sie hat nicht mal ein Bild von dieser Person im Gedächtnis und sagt halt einfach den Namen. Und daraufhin verabschiedet sich
Reese.
Ach, ihr wisst schon.
Reese ist er nicht.
Der dunkle, heiße Dude verabschiedet sich dann und verschwindet wieder.
Ja. Einfach auf und von dannen und Tamlin, ja, fackelt gar nicht lang. Er schließt, also wie ich gerade meinte, er zieht so seine Schlüsse und fackelt nicht lang und schickt ganz, also zu meiner Überraschung muss ich ehrlich gesagt gestehen, Farrah nach Hause. Er sagt, du kannst hier nicht mehr bleiben, es wird immer schlimmer hier und ich schicke dich jetzt nach Hause, weil da bist du eher sicher, als wenn du hier bleiben würdest. Und Ja, bei Farah kickt immer noch das Stockholm-Syndrom. Auf jeden Fall sagte, nee, ich will nicht. Ja, und dann kommt es natürlich zu dem, was zu dem es kommen musste. Die Seiten, die ich überblättert habe.
Marco saß neben mir im Auto und hat alles mit angehört.
Es kommt natürlich zu einer kleinen Liebesnacht.
Kleine Liebesnacht, das wird ganz genau beschrieben, wie er an ihrem Brustwarzen rumfummelt und alles Mögliche.
Ja gut, eine große Liebesnacht.
Und mehrfach.
Ja, Anne, nun komm. Er gesteht ihr dann noch auch seine Liebe. Und schickt sie nach Hause. Geh doch nach Hause, kleine Farah.
Sie wird dann halt eintrapiert noch, wird von ihrer Hofe fertig gemacht. Sie bekommt ein rosanes Kleid. Ich glaube, das ist ein bisschen so dieses Kleid, was wir auch auf den Cover sehen. Halt mit so einem kleinen, süßen Hut, der auch total unnütz ist und der halt nichts bringt. Der spendet keinen Schatten. Das ist einfach nur ein süßer kleiner Hut. So wie ein Fascinator. Wisst ihr? So ein kleines Hütchen halt. Und wird dann nach Hause gebracht mit einer Kutsche. Die Faye, die, also der Kutscher auch, der sie nach Hause bringt, der hat auch einen Schleier über sich. Sieht aus wie ein ganz normaler Mensch. Und sie kommt dann vor so einem großen Herrenhaus an und erkennt dort ihre Schwestern, die auch rauskommen, die sie aber nicht erkennen, sondern total überrascht sind. Oh, wieso bist du hier? Und oh mein Gott, geht's der Tante gut? Und alles drum und dran. Und dann stellt sich raus, eine kurze Zeit, nachdem sie dann halt sozusagen zu ihrer Tante geschickt wurde, hatte ihr Vater ein Geschäft machen können, hat da großen Gewinn gemacht, die alten Schiffe mit den Loot wurden wiedergefunden und alles drum und dran. Sie sind halt wirklich sehr reich, sie haben ein riesen Herrenhaus, es gibt zig Schlafzimmer, alles drum und dran. Und ihren Schwestern geht es sehr gut. Elaine kümmert sich um den Garten, ist damit glücklich und Nesta ist aber ein bisschen verhalten. Und da finden wir nämlich auch raus, was los ist. Und ich glaube, das könnte wichtig werden vielleicht für einen anderen Teil. Weil Nesta ist nämlich genauso ein Sturkopf wie Fair und wurde halt einfach nicht verzaubert.
Ja, sie hat sich halt einfach gesagt, nö, ich will halt nicht verzaubert werden. Und wenn ich nicht daran glaube, verzaubert worden zu sein, dann wird das auch nichts.
Ja.
Und sie hat es halt einfach geschafft, den Zauber komplett zu dodgen. Und hat halt gemerkt, dass da irgendwas ganz Ominöses vor sich geht. Ne? Also die ist halt, ne, also im Ganzen, am Anfang wird sie jetzt sehr distanziert beschrieben zu Farah. Sie guckt immer so, ist ein bisschen creepy auch, wie sie beschrieben wird. Ja. Ne? Sie guckt immer nur von Weitem, guckt immer nur mit so einem ganz komischen, sehr verhaltenen Blick und auch so sehr abschätzigen Blick und sowas alles. Es kommt dann zum Gespräch zwischen Farah und Nesta. Und es kommt raus, dass Nesta tatsächlich Farah gefolgt ist. Bis zur Wand, wollte ich jetzt gerade sagen.
Zur Mauer.
Bis zur Mauer. Zur Wand. Naja, bis zur Mauer. Und sie hat halt gemerkt, sie geht nicht. Sie kann gar nicht zu ihrer Tante gefahren sein. Das funktioniert gar nicht. Also war ihr schon klar, dass da was anderes vor sich geht. Und sie sieht auch die Kratzer auf dem Tisch. Immer noch, sie weiß ganz genau, was passiert ist, sie weiß ganz genau, wer da war, wer Farah mitgenommen hat und dass es eben nicht so ist, dass Farah bei der Tante ist und irgendwie jemand ganz doll pflegt und dass diese Sachen, die passiert sind, auch nicht durch Zufall passiert sind, sondern sie durchschaut das schon sehr genau. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Nesta noch eine große Rolle in einem der Folgebände in den Folgebänden spielen wird. Das glaube ich auch tatsächlich.
Kann ich mir gut vorstellen, was ich cool finden würde, wenn sie die Charaktere wechseln würden. Dass wir vielleicht auch Nesta, sie vielleicht auch eine eigene Geschichte bekommt.
Ja.
Was ich auf jeden Fall sehr cool fand, zu Anfang, als Faye entführt wurde sozusagen, war Nesta auf dem Weg dorthin, sich zu verloben mit jemandem. Faye meinte damals, wo sie noch gegangen ist, du heiratest den nicht. Weil nämlich er und seine Brüder lassen die ganze Zeit geschehen, dass der Vater ihres sozusagen fast Verlobten seine Frau zu Hause schlägt und sie machen nichts dagegen. Sie so, den heiratest du nicht. Und im Endeffekt, da sprechen sie sich nämlich auch darüber aus, hat sie auch diese Verlobung nicht angenommen, weil der hatte einfach keine Eier in der Hose, um sie mit zur Mauer zu begleiten. Da hat sie gesagt, nö. Will ich nicht. Das finde ich unglaublich cool. Das finde ich irgendwie einen starken Zug. Ich glaube, die könnte von eigentlich relativ eingebildet und super unangenehm zu einem sehr starken Charakter werden.
Hm. Also ich finde ja auch, ne, sie hat teilweise so Aktionen oder Reaktionen, die ich ein bisschen schwierig finde. Also auf der einen Seite finde ich es schon richtig, dass sie sagt, hey, der Vater muss sich auch irgendwie kümmern. Der kann ja nicht irgendwie all die Last auf einer Person, in dem Fall Farrah, liegen lassen, die sich dann um die ganze Familie kümmert. Aber abseits davon hat auch eine Nesta sehr, sehr gut wie eine Made, also in Anführungsstrichen wie eine Made im Speck gelebt, als Farrah noch das ganze Geld nach Hause gebracht hat. Das ganze Geld in Anführungsstrichen, es war ja auch nicht viel. Und hat sich immer neue Sachen davon gekauft, obwohl die schon sehr arm waren und so. Also, ne, es ist, auf der einen Seite hat sie Züge, wo ich denke, ja, ist schon richtig. So, sie hat das Herz irgendwie doch am rechten Fleck, aber manche ihrer Aktionen sind ein bisschen komisch, wo ich mir so denke, so, ach komm, das ist jetzt aber, nee, du kannst ja nicht das Geld nehmen, wenn ihr es sowieso schon nicht so dicke habt, kannst du nicht das Geld nehmen und Schuhe kaufen oder so nach dem Motto, ne? Also es funktioniert halt auch nicht so. Vielleicht sollte man das mal ein bisschen für Lebensmittel ausgeben. Aber ja, Nesta noch eine, ich hoffe noch eine bald sehr interessante Person in den Folgebänden, mal schauen. Was jetzt nochmal relevant wird, war das, was du erwähnt hast, nämlich der Name, den Farrah Rice genannt hat. Sie bekommt nämlich mit, dass das Haus ihrer Jugendfreundin, kann man so sagen, ne, der Jugendfreundin, dessen Namen sie genannt hat quasi, einfach abgefackelt ist und die ganze Familie quasi dem Erdboden gleich gemacht wurde.
Und da macht's bei ihr Klick, weil sie weiß, dass sie nicht in Sicherheit ist. Sie wird auch nie in Sicherheit sein, wenn das rauskommt. Und sie weiß, wenn es so weit ist, dass sie im Reich der Menschen das anrichten, dass es Tamlin nicht gut gehen wird. Und da sagt dann, also sie unterhält sich mit Nesta drüber. Nesta sagt ja, und was willst du als Mensch da ausrichten? Berechtigte Frage. Das ist wieder dieses so, oh mein Gott, Vampire Diaries. Ich bin hier die einzige Menschin, aber klar, ich rette alle und bringe deswegen alle um.
Ja.
Genau diese Situation haben wir jetzt. Feier macht sich nämlich wieder auf den Weg zum Frühlingshof.
Genau, das ist nämlich das, was ich meinte. Nesta stellt für mich sinnvolle, doch sehr rationale Fragen. Ne? Wie willst du jetzt als Mensch gegen die High Fae irgendwie was ausrichten? Und vor allen Dingen jemand, der die High Fae bedroht, die ja magische Kräfte haben, die Gestaltwandler sind, die halt auch physische Kräfte haben. En masse, wie willst du jetzt da was anrichten als kleiner Mensch? Während Farrah eher so die Emotionale ist, die einfach so sagt, ja, ich muss doch jetzt, ich bin so verliebt, ich muss Tamlin jetzt retten. Tamlin. Naja, auf jeden Fall rennt sie zurück zum Hof, findet den Hof doch sehr, ja, verlassen, verwüstet wieder. Es ist keiner mehr da, außer eine Person, nämlich Alice, ihre ehemalige Zofe. Und die trifft sie und die erzählt ihr quasi so ein bisschen was, wobei sie nicht alles erzählen kann. Also man merkt auch, ne, sie erzählt so ein bisschen von diesen 7x7 Jahren, diesen Fluch, der auf Tamlin und dem ganzen Hof lastet.
Und sie kann es jetzt erzählen, weil zu spät ist.
Richtig, genau. Das ist abgelaufen, deswegen ist der Hof jetzt auch quasi verlassen, weil sie, also Amarantha, Tamlin jetzt mitgenommen hat. In dem Bericht, red mir gerne rein, wenn ich jetzt was das falsch wiedergebe. In dem Fluch geht es irgendwie darum, dass Amarantha Tamlin haben möchte.
Ja.
Ne? Unter allen Umständen haben möchte. Und sie ihn deswegen verflucht hat und gesagt hat, dich wird so, wie du jetzt aussiehst mit dieser Maske und allem drum und dran, sowieso keiner lieben. Und schon gar nicht, wenn es eine Menschin sein muss, die ein unschuldiges Fae-Wesen tötet und dann, also so voller Hass den Fae gegenüber ist, einen Wesen tötet und dann aber quasi sich um 180 Grad dreht und sich in dich verliebt. So, nur dann wird der Fluch gebrochen. Und dafür hast du 7x7 Jahre Zeit und die sind leider schon abgelaufen. Und deswegen kann Alice jetzt auch darüber sprechen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Sprechen.
Sie darf nicht alles davon erzählen und es wird auch der Hintergrund des Ganzen ein bisschen erklärt. Es wird erklärt, warum Lucien zum Beispiel auch nur ein Auge hat. Da müssen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, aber was halt so der Grund ist, aufgrund des Fluches, Amarantha hatte eine Schwester und diese Schwester hat sich einen Sterblichen verliebt und der Sterbliche hat ihre Schwester sozusagen ausgehorcht und dann umgebracht. Und daraufhin gab es dann den Krieg zwischen Menschen und Fae. Und dann gab es auch bei den Fae zwei Lager. Die einen, die das schlichten wollten, die anderen, die Krieg wollten. Amarantha gehörte zu den anderen Teil. Und Lucien hatte dann auf einem Ball sich über sie lustig gemacht und hatte dann auch irgendwann gesagt, halt, weil er sauer war, niemand würde dich je so lieben, wie überhaupt deine Schwester damals, denjenigen, also so kurz zusammengefasst, und daraufhin kam es da halt dazu. Amarantha ist halt eine ziemlich böse Person, die aber auch alle Höfe unter sich unterjocht hat, die ein Teil der Magie der High Face auch sozusagen genommen hat. Und mit der willst du dich einfach nicht anlegen. Da hast du keine Lust, so wie du das so hörst.
Kannst du halt auch nicht, ne? Also sie hat die Magie zum Teilen geklaut. Unter ihr sind halt Wesen, die halt auch sehr, 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 sehr schrecklich sind, wie zum Beispiel dieser Äther, den wir noch nicht richtig bekämpft haben, aber von dem wir schon mal so einen kleinen Vorkosten, also so einen kleinen Geschmack gekriegt haben im ersten Teil. Und es kommt, wie es kommen muss. Alice bringt Farrah zu diesem, ja,
Berg,
wo Amarantha und alle anderen drunter hocken quasi. Und Amarantha freut sich gar sehr, dass Farrah ihr einfach quasi in die Arme läuft, weil das ist ja genau das, was sie eigentlich wollte. Und sagt ihr so: Ach so, du möchtest Tamlin retten? Ja, du liebst ihn wirklich? Ja, ach, weiß ich ja nicht, ne? Aber hier hast du 3 Prüfungen, viel Spaß damit. Und mehrere Rätsel gefühlt. Also zerbraselt sie da mit irgendwelchen Rätseln, die sie lösen muss, Prüfungen, die sie machen muss, die dann doch nicht so einfach sind.
Sie soll 3 Prüfungen bestehen. Dann wird sie Tamlin von dem Fluch befreien, der auch übrigens die ganze Zeit wie eine Puppe neben ihr sitzt und nicht sagt, einfach nur guckt. Oder sie soll das Rätsel lösen und dann wird sie ihn sofort von dem Fluch befreien. Das sind ihre Worte. Und diese 3 Prüfungen, die stattfinden, werden immer zu Vollmondnächten stattfinden. Das heißt, das Ganze wird 3 Monate dauern. Und solange sind auch die anderen Höfe die ganze Zeit mit unter dem Berg. Die dürfen da auch nicht raus. Das ist so. Und sie wird bis zur ersten Prüfung eingekerkert, kommt wirklich in so eine Nasszelle, super unangenehm, wird auch noch ordentlich zusammengeschlagen. Das ist richtig übel, das fand ich, das hat mir richtig wehgetan, weil sie wird ohnmächtig, sie ist grün und blau, sie hat angelaufene, also die Augen sind angeschwollen, die Nase ist gebrochen und Lucien schleicht sich zu ihr rein und heilt sie ein wenig, aber nicht zu sehr, damit das nicht auffällt und richtet ihr auch die Nase. Oh, diese Beschreibung war nicht schön.
Nee, das stimmt, das stimmt. Eine Sache habe ich noch vergessen, denn bevor, nur so, weil die jetzt gleich auch noch ein bisschen wichtiger wird, bevor Alice quasi Farrah loslässt und sagt, du musst jetzt da reingehen, versucht sie ihr noch was zu sagen, im Sinne von, du musst auf das vertrauen, was du hörst oder gehört hast. Und wichtig ist, trink keinen Wein, mach keine Verträge oder Pakte und vertrau nicht deinen Sinnen. Also vertrau nicht auf das, was du manchmal wahrnimmst. Vertrau nicht auf deine Wahrnehmung, weil die kann dich in der Welt dort unten unter dem Berg quasi verwirren und auch in die Irre leiten. Das nur noch dazu. Denn das wird jetzt gleich, ich habe die ganze Zeit, dachte ich, okay, ich habe das richtig wie so ein Mantra wiederholt. Kein Wein, keine Pakte, keine Verträge und kein Vertrauen auf die Sinne.
Ich wusste ein Bullshit-Bingo zu diesem Buch.
Weil ich wusste, dass das wichtig wird. Auf jeden Fall ist die erste Prüfung, um es kurz zu machen, so eine Art Labyrinth, würde ich jetzt behaupten. Also so wird es jetzt beschrieben. Dort wird sie von so einem Wurm gejagt, der tatsächlich, glaube ich, blind ist, also nur hört. Oder
wie
ist
bei
der Dune,
diese Würmer.
Also irgendwas, ne? Also sie überlistet ihn dann auch, schafft es mit einer kleinen List da quasi rauszukommen, wird aber doch arg verletzt. So sehr, dass sie wirklich, ich würde schon fast sagen, im Sterben liegt. Ne? Also das ist kurz vor knapp. Und wie soll es anders sein? Natürlich kommt Reese in ihre Zelle und will sie retten, aber nur unter einer Bedingung, dass sie mit ihm einen Vertrag eingeht oder einen Pakt. Und der Pakt lautet wie folgt: ich rette dich, aber dafür kriege ich dich einmal einmal im Monat eine ganze Woche. Also sie einigen sich dann am Ende auf eine Woche. Ich glaube, er hat erst gesagt 2 Wochen.
Ja.
Und sie handelt ihn ein bisschen runter auf eine Woche. Und damit geht sie den ersten Vertrag ein und das Erste, was sie nicht machen soll. Zwischendurch trinkt sie auch noch 1000 Mal Wein. Reden wir auch nicht drüber.
Aber sie bekommt durch den Vertrag auch ein dauerhaftes Tattoo, was ein bisschen beschrieben wird wie ein Spitzenhandschuh, wo aber auch so eine Art Auge mit drin ist, also wirklich mit schönen Verzierungen, was an einer Hand halt lang geht. Und nachts wird sie immer von Rice dann sozusagen mit auf die Abendveranstaltung genommen. Sie wird am ganzen Körper mit Verzierungen geschminkt. Das heißt, dieses Tattoo wird weitergeführt auf ihren ganzen Körper. Sie bekommt auch immer wieder schöne Kleider, die nur das Nötigste verdecken, beziehungsweise die Brüste siehst du wohl trotzdem durch. Alles drum und dran. Und dort soll sie dann auch Wein trinken. Danach erinnert sie sich immer nicht mehr dran, aber am nächsten Morgen immer, wenn sie aufwacht, dann sieht sie halt, dass an ihrer Hüfte überall dann die Farbe verschmiert ist. Und das geht so bis zur nächsten Prüfung
weiter. Genau. Und bei diesen Prüfungen, ich glaube, das können wir jetzt ein bisschen kürzer fassen. Ne? Also die eine Prüfung fand ich sehr gemein, weil Amarantha etwas ausnutzt, was sie scheinbar weiß über Farrah. Das ist nämlich, dass sie nicht so gut lesen kann, weil sie es eben nicht so gelernt hat in der Schule, weil sie ja nicht die Schule besucht hat. Bei beiden Prüfungen, die dann noch kommen, hilft ihr tatsächlich Rice mit der Kraft der Gedanken. Mit dem Herz der Karten. Nein, Scherz. Ich bin heute ein bisschen albern, es tut mir leid.
Die Sonne, die ich abbekommen habe, ist bei Fabi im Herzen.
Aber er hilft ihr so ein bisschen mit der Kraft der Gedanken. Bei der einen Prüfung muss sie 3 Hebel, also einen von 3 Hebel betätigen und er schickt ihr quasi so einen Schmerz bei den beiden, wo es falsch ist. Naja, und sie wählt dann den richtigen. Alles in allem merkt man, dass Rice oder Reese, ich sag mal Rice, er heißt ja Reese, schon irgendwie möchte, dass das funktioniert. Also, dass er auch irgendwie so einer eigenen Agenda folgt und irgendwie einen eigenen Auftrag hat, den er irgendwie für sich erfüllen möchte. Aber er bleibt immer noch sehr geheimnisvoll, bis zum Schluss, finde ich.
Er ist halt auch der Einzige, der auf sie gebettet hat. Und er sagt auch zwischendrin, er möchte halt, dass sie gewinnt, damit der Pakt halt auch, der geht ja bis ans Lebensende.
So, diese eine nur Woche. Mal
zur Info. Kommt dann eines Nachts, als sie wieder halt dann den Abend dort gemeinsam verbringen, zu einer Chance, wo sie einmal ganz kurz mit Hamlin in einen Nebenraum reden kann. Und sie knutschen dort auch wild rum und da werden Zungen an Zungen gespitzt und und er fasst sie halt auch an den Brüsten an und alles drum und dran. Und Rice kommt dann auch rein und schickt Hamlin wieder raus, sagt, so geht das hier nicht, und geht dann zu Feyre und drückt ihr die Zunge in den Hals, die das überhaupt nicht lustig findet. Aber kurz daraufhin kommt Amarantha mit ihrem Gefolge nämlich da rein. Und das ist die perfekte Deckung für die verschmierte Farbe, nämlich weil die beiden wirklich nicht die Hellsten sind. Die halten sich wirklich zurück. Aber rumknutschen im Teufel bei der schlimmsten Gefahr, wo Farbe auf deinem Körper ist, wo du jeden Tag siehst, wie die verschmiert ist. Aber du kommst dann aus dem Raum raus, überall ist die Farbe verschmiert, von den Brüsten runtergewischt und alles. Aber nein, Hamlin war es nicht, natürlich nicht.
Nee, es war nicht Hamlin. Der ist nur zufällig aus dem gleichen Raum rausgekommen wie sie. Wirklich? Also was die hier mal alle denken, ne? Ja, also man merkt tatsächlich, dass dass Reese tatsächlich schon irgendwie möchte, dass das Ganze funktioniert, dass Amarantha fällt, dass die Höfe wieder ein bisschen befreit werden von dem Bösen, was Amarantha einfach ausmacht. Und es kommt zur letzten Aufgabe. Also eigentlich wird Farrah gesagt, so, und was ist jetzt die Antwort von dem Rätsel? Da antwortet Farrah, soweit ich weiß, zumindest anfangs nicht. Und sie geht die letzte Aufgabe ein, die im Grunde ganz kurz gesagt ist, hier hast du 3 Fae, die sind unschuldig, viel Spaß, hier hast du 3 Dolche, du musst bitte mit jedem Dolch eine dieser Fae erstechen, also ermorden, töten. So. Es kommt natürlich zu einer längeren Szene, wo auch beschrieben wird, wie sie Gewissensbisse hat, wie sie das eigentlich nicht machen möchte, aber sie denkt, sie macht, also sie muss es machen, weil sonst werden diese Höfe nie errettet werden. Und das ist ja schon das, was sie möchte. Sie möchte Tamlin retten, sie möchte alle anderen, die sie auch kennengelernt hat, Lucien, Alice und so weiter, möchte sie retten. Und sie bringt tatsächlich eine Person oder eine Fae nach der anderen um. Ist sehr schwierig, weil die erste schreit ganz arg, die andere fängt an zu beten. Und es ist Wahnsinn, wie das beschrieben wird. Bei der dritten Person passiert etwas, womit ich tatsächlich nur so halb gerechnet habe, muss ich gestehen. Denn bei der dritten Person ist nämlich Folgendes. Die sind ja alle so abgedeckt, also die Köpfe sind verdeckt. Das wird abgezogen und die dritte Person, die sie sieht, ist Tamlin.
Und da stockt sie natürlich. Jetzt hat sie die Wahl. Sie kann ihn töten, damit den Fluch brechen. Herzlichen Glückwunsch, da hat keiner was von. Sie kann sich töten, damit ist der Fluch aber auch nicht gebrochen. Da hat keiner was von. Wenn sie ihn tötet, der Fluch wenigstens für den Hof gebrochen wird, wäre das schon besser. Und da erinnert sie sich so ein bisschen an das, was ihre Hofe zu ihr gesagt hatte, nämlich hör genau hin. Und sie konnte während ihres Aufenthaltes beim Frühlingshof ein paar Gespräche belauschen. Dann ist ihr auch aufgefallen, diese Gespräche hat Tamlin immer mit Lucien geführt und zwar immer bei Tür offen, sodass sie mit zuhören konnte. Und da sind so ein paar Worte gefallen, wie zum Beispiel, du hast dein Herz aus Stein. Da hat sie sich dran erinnert, als sie mit ihm Schnickschnack gemacht hatte, als sie Schnickschnack Exes Bock gespielt haben im Bett. Da hat sie auf seiner Brust gelegen und hat keinen Herzschlag gehört. Und da wird ihr klar, mit dem Fluch wird sein Herz wahrscheinlich zu Stein geworden sein. Und sie geht das Risiko ein und sie vertraut da drauf. Und als sie es macht, sieht sie auch ganz kurz ein Lächeln in ihm blitzen und sie hämmert diesen Dolch in sein Herz rein.
Zumindest versucht sie es, ja.
Sie versucht's. Daraufhin Amarantha natürlich so, nein, und das geht gar nicht. Und ich habe ja auch nicht gesagt, wann ich ihn dann von dem Fluch befreie. Und die Fae sind halt nicht so nett und machen, du musst halt die Verträge ganz genau prüfen mit denen. Du musst da wirklich ganz genau in die Prüfung gehen. Und dann wird das Ganze ein bisschen hitzig, weil dann auch die anderen Fae, die im Publikum sitzen, halt sagen so, das ist unfair, das kannst du nicht machen und sich aufregen und so geht das nicht und alles drum und dran. Und sie fängt dann an, Fae zu Boden zu ringen, zu schlagen, zu treten, in die Wirbel zu treten, die Rippen brechen und alles. Und kurz bevor sie wirklich komplett ohnmächtig wird, erinnert sie sich dann nochmal so ein bisschen, hat so ein paar Flashbacks und kommt zu diesem Rätsel und sagt die Lösung des Rätsels. Ich nehme die jetzt mal nicht vorweg, vielleicht möchte ja jemand noch lesen. Sagt die Lösung des Rätsels und da hatte sie nämlich gesagt, wenn das passiert, wird der Fluch sofort aufgehoben. Und im nächsten Moment hört man einfach nur noch oder liest, wie ihr Genick bricht.
Knack. Knickknack.
Ja, aber nicht der schöne Knickknack. Sie ist tot.
Sie ist tot, ja. Und ich dachte, dann kommt jetzt so ein Cut und das ist jetzt so das Ende, der Cliffhanger. Keiner weiß, wie es weitergeht. Aber nein, denn es passiert etwas und zwar sieht man aus anderen Augen, quasi aus der Sicht von jemand anderem, aber mit Farrahs Gedankenwelt, wie die Szene quasi passiert, nachdem sie gestorben ist oder was da noch passiert. Ne? Also einen Tamlin, der trauert, der Amarantha tötet, der dann, wie gesagt, über Farrah trauert, ein Lucien, der schockiert ist, ein Rhys, der auch irgendwie nur still dasteht. Und es passiert Folgendes, dass jeweils die Könige der Höfe, also die High Lords der Höfe, langsam, ich habe das Anne vorhin kurz erzählt, wie ich es ausgedrückt habe. Ich habe gesagt, sie streuseln ihren Puderzucker rüber. Ja, sie streuseln etwas über sie rüber. Man weiß als lesende Person jetzt gerade nicht so ganz, was da genau passiert, aber jeder der High Lords wird kurz beschrieben und es wird beschrieben, dass sie irgendwas über Farrah drüber streuen. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Farrah wird wieder lebendig, steht wieder auf, aber nicht mehr als Mensch, sondern
als High Fae. Und damit verändert sich auch ihr Körper. Und es wird auch danach beschrieben, wie sie erstmal auch noch mit ihrem Körper klarkommen muss. Längere Gliedmaßen, längere Arme. Sie stolpert manchmal, kommt ins Wanken, alles drum und dran. Ja, sie hat dann natürlich erstmal noch eine Liebesnacht. Natürlich, wie soll es anders sein? Aber hat danach dann auch die Chance, sich von Reese zu verabschieden. Und tut das auch. Da wird so ein bisschen offen gelassen, wie es weitergeht mit den beiden. Er erinnert sie halt nochmal daran, an den Pakt halt. Und sie macht sich dann später mit Tamlin auf den Weg nach Hause. Und dort trifft sie auch auf die Zofe, die mit ihren Neffen dort ist. Und sie können dann dort ihren Lebensabend fristen. Aber sie sagt auch, sie hat dann genügend Zeit, doch erstmal mit ihren Sünden klarzukommen, nämlich dass sie zwei unschädige Fae dort getötet hat. Und das muss sie auch verarbeiten. Aber erstmal möchte sie genießen, dass sie wieder dort ankommt.
Ja.
Damit endet das Buch.
Damit endet das Buch. Jetzt kann man selber entscheiden, ob es jetzt ein Happy End ist oder nicht.
Nee, ich bin für Reese.
Ich
Also.
wollte, das wollte ich dir nämlich gerade noch fragen. Bist du Team Reese oder bist du Team Tamlin?
Ich bin Team Reese, weil Tamlin hätte genügend Möglichkeiten gehabt, es ihr zu sagen. Hätte er, also das Ding ist, er hat sie, wir kommen jetzt direkt in diese Bewertung mit rein. Er hätte genügend Zeit gehabt, also es haben 2 Tage gefehlt, bevor der Pakt ausgelaufen ist, wo er sie vorher nach Hause geschickt hat. Er hatte mit ihr Knickknack gemacht. Er hat gesagt, ich liebe dich. Die 2 Tage hätte er sich nur noch ins Zeug legen sollen und sie hätte auch gesagt, ich liebe dich, weil sie war so kurz davor, aber er hat sie wieder weggeschickt. Er hat zwischendurch einfach viel zu viel offen gelassen. Er hätte mehr Andeutungen hundertprozentig machen können. Ich finde, er ist für mich eine kleine Red Flag.
Okay, oha. Ja, ich weiß halt nicht. Ich meine, er hat sie ja, glaube ich, also ich sehe noch das Gute in ihm.
Ja.
Er hat sie, glaube ich, weggeschickt, weil er einfach nicht wollte, dass ihr wehgetan wird, weil ich glaube, wenn Amarantha sie gesehen hätte, hätte sie sofort ihr Genick gebrochen, ohne Kompromisse, ohne 3 Aufgaben, ohne Rätsel, ohne alles. Wahrscheinlich wollte er einfach sagen, gut, in den letzten 2 Tagen funktioniert das hier sowieso nicht, die kommt nicht aus dem Puschen.
Aber er hat sie in der letzten Nacht rumgekriegt. Also
Ich
bitte, und das
weiß,
mehrfach.
ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube, er hat gedacht, ach komm, die letzten 2 Tage wird das hier eh nichts mehr. Ich ergebe mich meinem Schicksal. Ich schicke die nach Hause und Judith. Er hat jetzt, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass sie wieder zurückkommt. Aber ja, ich muss auch sagen, ich bin auch irgendwie, warum auch immer, mehr Team Reese. Tamlin ist halt so der Dude, so der nice guy, irgendwie, ja, der eigentlich will er eine harte Schale, weicher Kern, dies, das, Ananas. Der, den uns das Buch vorgibt, der derjenige ist, den sie auswählen soll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also ich fühle das nicht so zwischen den beiden. Ich finde das so ein bisschen zu gewollt. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Und Reese finde ich dann halt irgendwie gerade ein bisschen interessanter und ansprechender, weil auch wenn er der Bad Boy in dem Sinne ist, hat er ja auch einen guten Kern, weil er ja auch alles daran setzt, dass Amarantha gestürzt wird, dass sein Hof gerettet wird. Also er hat nicht nur sich selber im Kopf, sondern auch viele andere, die quasi zu seinem Hof gehören, auch wenn er so wirkt, als wäre er sehr eigennützig und sehr egozentrisch, was er mit Sicherheit auch zu einem großen Teil ist. Siehe den Pakt, den er
Ja.
mit Farrah gemacht hat. Aber ja, ich glaube, er hat, also für mich ist er gerade der Interessantere. Mal gucken, wie sich das im Laufe der Reihe dreht. Kann sich ja immer wieder drehen und wenden. Vielleicht kommt auch noch jemand Drittes dazu. Weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal.
Kommt Ihre Schwester noch mit ins Spiel?
Ja, entweder das oder wir haben ja auch noch andere High Lords, ne? Also die haben wir auch noch, die haben wir zwar jetzt gesehen und beschrieben bekommen, aber wir wissen ja nicht, weiß, ne? Wie dem auch sei, ich bin auch mehr Team Reese.
Weißt du, woran mich das erinnert? Ein bisschen Vampire Diaries. Da haben wir auch als erstes den einen Bruder, der nette, und der andere, der eher so böse ist. Und dann entscheidet sie sich ja für den anderen, für Damon heißt er, glaube. Und ich glaube, es könnte so in die Richtung gehen.
Meinst du? Mal schauen. Ich glaube aber, am Ende wird sie wieder bei Tamlin landen. Das ist immer so der Konsens. Am Ende landen wir bitte bei dem Nice Guy. Aber ja, mal schauen.
Ja. Also ich muss sagen, sie ist halt wirklich. Ich finde das Buch super. Ich habe den, glaube ich, damals 5 Sterne gegeben. Ich habe es jetzt halt nicht nochmal als Rereading reingetragen, sondern einfach so gelassen. Ich bleibe auch dabei, ich finde das Buch unglaublich gut. Gerade die zweite Hälfte, also das, was wir heute vorgestellt haben, das geht so Schlag auf Schlag, so bam, 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 bam. Du kommst gar nicht wirklich zum Durchatmen. Es ist aber auch nicht langweilig. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht und werde diesmal direkt in den zweiten Teil mit reinstarten, sonst kriege ich das nicht hin.
Ja?
Ja, ich muss jetzt alle Nebenprojekte liegen lassen, aber beim letzten Mal ist es ein Jahr her, habe ich es nicht geschafft. Wenn ich das jetzt nicht mache, ein drittes Mal mache ich es nicht.
Ja, wir haben uns bei der ersten Folge, die wir zu dem Buch aufgenommen haben, auch so ein bisschen ausgemacht, dass wir jetzt vielleicht alle, wie war das, jede Woche?
Jede Woche, so jeden Tag, 5 bis 10 Seiten, müssen genau. Wir uns noch drauf einigen. Wie viel? Ich würde sagen, jeden Tag 10 Seiten vielleicht.
Ja, kann man ja mal gucken, weil wenn ich irgendwie das nicht packen sollte, aber ich glaube schon, das liest sich halt doch sehr schnell und sehr gut durch. Aber ich würde natürlich jetzt auch, wenn ich schon den Anfang gemacht habe, natürlich jetzt auch nicht das liegen lassen, weil dann geht's mir wie dir. Das Problem habe ich nämlich auch, dass ich dann am Ende das Buch angefangen habe und dann nicht weiterlese und dann komme ich in einem Jahr wieder dazu und denke mir, verdammt.
Ja. Ich sehe es schon kommen, weißt du, also was für mich dann so wäre, ich würde so ein Buddy-Read machen, ich würde mich darum kümmern, dass wir den öffnen, vielleicht möchte auch jemand von euch rein, dem es jetzt so geht, der nur Band 1 gelesen hatte, aber was ist denn, wenn ich dann auf einmal Bock habe, 100 Seiten am Tag lese?
Na, dann liest du die einfach, das ist ja jetzt nicht, also ich würde es trotzdem dann einfach lesen.
Okay.
Weil, also, ist doch besser, wenn du es liest, als wenn du dann am Ende irgendwie da sitzt und dich da, ne, also dich immer an die 10 Seiten hältst und dann hast aber diesen Flow nicht mehr drin. Also dann würde ich eher dem Flow nachgehen und sagen, dann liest du halt die 100 Seiten. Dann bist du zwar deutlich schneller, aber dann ist es halt so.
Dann ist es so. Aber gut, dann mache ich das mal. Dann setze ich mich mal ran. Dann öffnen wir ein Buddy Read, teilen das bei euch auf Instagram mit. Vielleicht möchte ja jemand von euch dort mit rein. Wäre ja ganz cool. Mhm. Und ich bin mal gespannt. Im Übrigen habe ich jetzt gesehen, bei Reelo gibt es Direktnachrichten.
Ja, das fiel mir auch noch ein, das wollte ich auch noch erwähnen. Aber ja, weil irgendwann guckte ich auf mein Handy und sah von Anne eine Nachricht mit dem wertvollen Inhalt namens Hallo. Und ich war so, wie hat Anne mir denn das jetzt schon wieder geschickt? Bis ich gecheckt habe, dass sie mir bei Reelo eine Direktnachricht geschickt hat. Ja. Wusste ich so auch noch nicht, dass das möglich ist. Ich habe dann erstmal ein paar Leute auch genervt mit Direktnachrichten.
Ich bin so froh, dass du nicht auf die Uhrzeit geschaut hast. Ich konnte nicht schlafen, es war 3 Uhr nachts.
Oh nee, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Nee, ich habe es morgens dann, glaube ich, gesehen und dachte, wo schreibt sie denn? Und dann habe ich festgestellt bei Reelo und war so wie, hä? Aber es war auf jeden Fall cool. Also ich weiß noch nicht, ob ich es mag oder noch nicht mag. Das wird sich jetzt so die nächsten Wochen rausstellen. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wer da alles schreibt und wer da nicht schreibt, weil, also ich glaube, ich kann halt nicht jede Nachricht beantworten, ne? Das geht mir ja schon bei unserem Instagram-Account teilweise so, dass ich da nicht hinterherkomme, Nachrichten zu beantworten, weil ich will auch nicht immer nur mit einem Wort antworten, mit schon ein bisschen mehr Inhalt dann ja. In so eine Nachricht bringen, aber Schauen wir mal. Also es könnte ein cooles Feature sein, kann aber auch ein Feature sein, was ich irgendwann ignorieren werde.
Gucken wir mal.
Aber ja, genau, ja. Und nochmal zu deinem, ich lese 100 Seiten am Tag. Also wenn du den Buddy Read machst und ihr da draußen auch eher so die langsamen Leser seid wie ich,
Leser.
Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mit reinjoint. Sonst fühle ich mich nachher unter Druck gesetzt, wenn Anne schon mit dem zweiten Band nach 2 Tagen fertig ist, weil sie dann doch durchgelesen hat und ich erst 20 Seiten habe. Kommt gerne rein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns über die Reihe unterhalten und die so im Laufe des Jahres einfach lesen. So. Und dann irgendwann alle abschließen werden, weil es, wie du schon sagst, es wird nicht uns nur so gehen. Andere wollen es vielleicht rereaden, sind dann auch noch dabei. Ja.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ah, das wird toll. Das wird toll, 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 toll. Okay, Fabi.
Anne.
Bist du bereit?
Nee.
Für die.
Ja. Klappentexte. Nun.
Das war wunderschön. Das war wunderschön. Möchtest du starten?
Ich kann gerne starten, aber na klar. Sehr, sehr gerne. Ich dachte mir, ne, wir haben jetzt so ein bisschen sommerlichere Temperaturen. Shoutout geht raus an alle Dachgeschossbewohner. Ich fühle es euch sehr, jetzt nicht mehr, weil ich wohne nicht mehr im Dachgeschoss, aber Ich weiß nach 7 Jahren Dachgeschoss, wie es ist im Dachgeschoss. Holt euch Getränke, trinkt ganz viel, holt euch einen Ventilator, alles, was ihr braucht. Ne? Geht oft duschen und baden, tut Dinge, um damit es eurem Körper besser geht. Aber worauf ich hinaus wollte, zu den sommerlichen Temperaturen dachte ich, wir gehen an die hohe See, Anne. Und ja, wir sind, oder hier steht, ich bin die Tochter des Piratenkönigs. Fürchte mein Schwert. No?
Okay.
Also wir gehen nicht nur an die hohe See, sondern auf die hohe See. Denn Captain Alosa hat nur ein Ziel vor Augen. Im Auftrag des Piratenkönigs Caligan soll sie das Fragment einer Schatzkarte beschaffen. Ein Kinderspiel für sie, da kein Freibeuter es mit ihr aufnehmen kann. Das brutale Training ihres Vaters Caligan hat sie zu seiner Geheimwaffe gemacht. Denn sie setzt ihren Gegnern nicht nur ihre Kampfkraft, sondern auch die Sirenenmagie ihrer Mutter entgegen. Siegesgewiss beginnt Alosa ihre Mission auf einem Schiff voll verfeindeter Piraten. Doch hat sie dabei nicht nur mit dem unverschämten attraktiven ersten Mal Raiden gerechnet, der gegen all ihre Kräfte immun zu sein scheint.
Dass die attraktiven Männer immer so unverschämt
sind. Also wirklich. Immer sind die unverschämt und attraktiv. Oder unverschämt attraktiv. Weiß ich nicht. Aber ja. Also ich entführe dich auf die hohe See. Wir sind Tochter des Piratenkönigs und wir suchen auf der Grand Line das One Piece. Naja, nicht ganz. Aber
schade.
Aber so ein bisschen so in die Richtung. Dachte ich, ich bringe das mal mit. Mhm. Das Ganze heißt Daughter of the Pirate King. Fürchte mein Schwert. Soll tatsächlich, wenn wir diese Folge hören, ist es noch nicht raus. Es kommt erst in 2 Tagen und zwar am 29. Juli. Aber ich hätte schon Bock, weil Piratengeschichte habe ich noch nie gelesen.
Okay. Ja, klingt das mal ganz okay.
Das Ganze ist übrigens von Tricia Levenseller und im Blanc-Vallée Verlag ist das erschienen.
Dieser schön klingende Verlag.
No?
Ja. Okay. Dann stelle ich dir jetzt ein Buch vor, was ungefähr zeitgleich wie das Reich der 7 Höfe damals bei mir eingezogen ist.
Oh.
Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreiches retten kann. So will es die Tradition, so will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie sehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden.
Ach, immer diese Liebe und diese Pflicht.
Mhm.
Ach Gott, die arme Poppy. Ja.
Die arme Poppy. Das ist Blood and Ash, Liebe kennt keine Grenzen, von Jennifer Armentrout und erschien im Heine Verlag. Ist auch eine Reihe.
Ja, ich erinnere mich und ich glaube, ich habe sogar einen. Nee, ich glaube, ich habe von der Reihe tatsächlich kein Band. Ich habe mal ganz blind, glaube ich, die Prequel-Reihe geholt. Also den ersten Band der Prequel-Reihe. Ich glaube, es ist nämlich nicht der erste Band der normalen Reihe, sondern irgendwie so ein Seitengeschichte davon. Bin mir gerade unsicher. Aber ja, ich erinnere mich. Ich habe auf jeden Fall einen dieser Bände irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier zu Hause, Anne. Aber ja. Genau, weiter geht's. Denn, Anne, es ist wunderschön.
Mhm.
Es tut aber auch verdammt weh.
Oh Gott.
Und es ist kompliziert. Also call it what you want. Für mich ist es Liebe.
Das ist eine schöne Einleitung.
Oder? Habe ich aber auch nur abgelesen, ich gestehe. Es kam nicht aus meinem Kopf. Pass auf. Es ist ihr letztes Jahr im College und Sloane will jede Minute davon genießen. Jede Menge Partys, billige Drinks und mit ihrer Mitbewohnerin zu The Chainsmokers singen, als ob die Nacht kein Ende hätte. Ihr Abschluss ist zum Greifen nah und sie träumt von New York und einer Karriere als Autorin. Das Letzte, was sie braucht, ist ein Mann, der ihren Zielen im Weg steht. Nun, dann trifft sie Ethan. Er ist groß, attraktiv und irgendwie geheimnisvoll. Die Anziehungskraft zwischen den beiden bringt ihre Welt zum Stillstand. Doch er kann und will ihr nichts versprechen. Zu groß ist seine Angst, sich zu öffnen. Sloane verliebt sich hoffnungslos und mit jedem unbeantworteten Anruf und jedem unerwiderten Blick bricht ihr Herz noch ein bisschen mehr. Wird Ethan jemals bereit sein, sie aufzufangen?
Oh Gott, Girl, okay, lass es sein.
I can fix him, ja genau, das. Eine emotionale Achterbahnfahrt, herzzerreißend und healing darüber, wie wichtig es ist, seinen eigenen Wert zu kennen und sich mit nicht weniger zufrieden zu geben, als man verdient.
So wichtig und das ist uns doch allen passiert.
Oder? Das Buch ist tatsächlich am 10. Juli rausgekommen und heißt, wie soll es anders sein, Call It What You Want. Für mich ist es Liebe von Alyssa DeRogatis. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Und im Penguin Verlag ist das erschienen.
Auch schön. Klingt gut. Klingt erstmal gut und wichtig. Okay. Ich habe dir eben Fantasy mitgebracht und Liebe. Geh mir mal in die andere Richtung.
Geil.
Ein Ausflug in die Stadt wird der 16-jährigen Jessica zum Verhängnis. Ein Mann verschleppt sie in sein abgelegenes Haus im Wald, um seiner Tochter den sehnlichsten Wunsch zu erfüllen, eine lebende Puppe. Wie ein Spielzeug behandelt das kleine Mädchen sie, kindlich und grausam zugleich. Weigert sich Jessica, das zu tun, was das Mädchen verlangt, wird sie von dessen Vater bestraft. Seine wahre Absicht durchschaut sie nicht, bis er sie in den Keller bringt. Kommissarin Evelyn Holm, die ihn den Fall übernimmt, ahnt, dass hinter der Entführung weit mehr steckt, als ihre Kollegen vermuten. Sie beginnt zu ermitteln und stößt auf eine Spur, die zu einer folgenschweren Gewissheit führt.
Okay, als du gerade eben angefangen hast, habe ich mir gedacht, welches Buch hat sie schon wieder in dem neu entdeckten Verlag gefunden, was horrormäßig ist? Aber dann kam es jetzt eher, jetzt geht es eher so in Richtung Thriller, würde ich behaupten. Das ist jetzt nicht mehr Horror. Aber was ist es, Anne? Was ist es?
Es ist Der Puppenwald von Saskia Calden, erschien im Edition M Verlag, sagt mir noch gar nichts, und ist dieses Jahr rausgekommen.
Okay. Klingt spannend, aber ich habe eine absolute Abneigung gegen Puppen. Also da müssen wir erstmal kurz drüber reden, wenn wir das wählen.
Ja, okay.
Okay. Pass auf. Ich bringe etwas mit, von dem ich irgendwie möchte, dass wir es lesen, aber irgendwie auch Angst davor habe, dass wir es lesen und aber auch irgendwie will, dass wir es lesen, um darüber zu berichten, wie wir uns damit gefühlt haben, es zu lesen. Und ohne lange Fackeln gehe ich jetzt rein und manchmal verletzen die dich am tiefsten, die du am meisten liebst. So ehrlich und authentisch wie nie. Eine intensive Liebes-Dreiecksgeschichte, die mit viel Feingefühl ein ernstes, hochsensibles Thema behandelt. Also hiermit mal eine ganz kurze Triggerwarnung noch oder Contentwarnung. Als Lilly nach Boston zieht, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der Start ins Berufsleben und dann noch Ryle. Attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lilly verliebt. Vergessen ist Lillys schwierige Kindheit. Vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lilly zufällig Atlas wieder. Und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte.
Okay. Oh, ich würde jetzt raten und würde denken, das ist die Verfilmung, die wir mal im Gespräch hatten, oder?
Genau. Es ist die Verfilmung von die Verfilmung gibt's, aber das Buch heißt Nur noch ein einziges Mal oder It Ends With Us. Das ist von Colleen Hoover. Das kommt jetzt auch demnächst in die Kinos oder ist schon in die Kinos gekommen.
Ich glaube, es kommt erst.
Und Colleen Hoover steht ja, also es gibt Leute, die sie lieben, es gibt Leute, die sie hassen. Sie steht auch sehr oft in Kritik. Wir haben das ja immer mal wieder so angesprochen, dass sie halt zwar Thematiken beschreibt und bespricht, die sehr wichtig sind, aber leider dazu neigt wohl, wenn ich das richtig verstehe, sie sehr zu romantisieren. Also sie so verschönigt darzustellen, dass sie irgendwie schon wieder normal klingen, gut klingen, schön klingen, was so eine doch eher toxische Beziehung beschreibt. Und ich glaube, auch hier in dem Fall ist es auch so, dies ist nun Buch 1 von 2, also es scheint eine Reihe zu sein. Es gibt da wohl noch ein zweites Buch dazu, was so viel, also wenn ich das hier richtig sehe, heißt das It Starts With Us, nur noch einmal und für immer. Also ja, nun, das Ganze ist 2020 erschienen, im DTV Verlag und hat 448 Seiten, also.
Okay, also wenn, dann würden wir es zwei teilen.
Ja.
Also ich habe gerade nebenbei geschaut, der Film erscheint am 8. August. Mhm. Würde passen, dass wir eine Woche vor dem Film eine Folge haben, eine Woche nach dem Film.
Oh. Ja.
Also ich habe nebenbei den Folgenplan offen. Wäre auf jeden Fall interessant, weil wir haben beide noch keinen Colleen Hoover-Teil gelesen. Wir können uns noch kein Bild von ihr machen. Und gerade im Rahmen dessen, dass es ja auch verfilmt wird.
Also ich, ganz spannend. Ich habe tatsächlich schon Colleen Hoover Sachen gelesen, aber ihre ganz, ganz, ganz ersten Sachen. Also, und das ist jetzt auch schon so lange her, dass ich es jetzt nicht beurteilen wollen würde, weil ich mich an viele Sachen einfach gar nicht mehr dran erinnere. Also, falls sich da draußen von euch jemand erinnert, ich habe hier so, weil ich Laken liebe und weil ich Will liebe und so gelesen. Ja. Das ist aber auch schon echt locker über 10 Jahre her, würde ich behaupten. Deswegen würde ich mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, um da irgendeine Beurteilung zu geben zu können. Mhm. Weswegen ich es ganz cool finden würde, wenn wir im Zuge dessen halt einfach den neuesten Band quasi lesen. So neu ist er gar nicht. Ich glaube, da kam jetzt noch was Neueres raus. Aber quasi dann auch eventuell die Verfilmung zusammen gucken. Mal schauen. Je nachdem, wie gut uns das Buch wahrscheinlich gefällt oder wie sehr wir uns die Haare rausgerissen haben.
Ja. Okay, wenn uns vielleicht nicht mein letztes Buch noch unstimmt. Nina ist überglücklich, als die berühmte Podcasterin Marlo M. sie als Reinigungskraft engagiert. Seit Monaten verfolgt sie gebannt die True-Crime-Sendungen, die ganze Stadt in Atem hält. Doch schon bald häufen sich in ihren hochglanzpolierten Haus rätselhafte Vorkommnisse und Nina hat den Verdacht, dass sich hinter der makellosen Fassade dunkle Abgründe auftun. Warum schirmt Malu ihre Familie hermetisch von der Außenwelt ab? Was versucht sie zu verbergen? Als im Netz ein anonymer Podcast veröffentlicht wird, beginnt Nina zu ahnen, wie entsetzlich Malus Geheimnisse wirklich sind und wie tief sie selbst schon darin steckt.
Okay, das klingt auch spannend.
Das Buch heißt Tödlicher Podcast. Das ist ein Thriller. Von Cleo Konrad geschrieben und im Lübbe Verlag erschienen im Februar.
Okay, wild. Kannte ich so noch nicht. Klingt aber auch interessant, Anna. Klingt auch sehr gut.
Es wird gesagt Thriller, Psychothriller und True Crime, Manipulation und toxische Beziehungen.
Okay, sehr wild. Da haben wir ja alles auf einmal.
Da ist alles drin. Ich glaube, das ist eine laufende Red Flag, das ganze Buch.
Da haben wir wirklich keine Haare mehr danach. Klingt auch sehr gut. So. Ja, was machen wir denn jetzt?
Was machen wir denn jetzt? Also das hat 512 Seiten.
Ja gut, dann bring das doch nochmal ein anderes Mal mit, Anne. Und ich bin sehr dafür, dass wir nur noch ein einziges Mal vielleicht diesmal uns vornehmen.
Ja, das.
Klingt das nach einem Plan?
Ich würde es ganz gerne lesen und halt mit der Prämisse, also wir müssen halt, das ist ganz klar dann Triggerwarnung vorher. Zwei Folgen, anders kriegen wir das nicht hin.
Ja.
Ich glaube, das ist so viel. Also in einer Woche mir dieses, also das Thema rein zu, oh nee, das kann ich nicht, bin ich ehrlich.
Ja, also ich würde auch sagen, wir versuchen das zu lesen. Und wenn wir beide merken, hey, das Thema ist so schwierig, dann machen wir halt eine Folge und reden darüber, warum wir das schwierig finden. Ne? Ja. Also das können wir ja auch machen dann. Wenn wir im Laufe der Geschichte irgendwie merken, weder du noch ich oder nur einer von uns kann sich gerade dieser Thematik zuwenden. Ich würde es einfach so ein bisschen auf uns zukommen lassen vielleicht und da so ein bisschen, ich sag jetzt mal, entspannter rangehen. Und wenn es für eine von uns irgendwie zu nah geht, dann ne, ist ja immer für uns klar, wenn das Buch nicht gefällt, aus welchen Gründen auch immer, können wir abbrechen. So.
Das klingt sehr, sehr, sehr vernünftig. Ne? Also, das ist gut. Dann machen wir das so. Dann landet es jetzt gleich mal mein Einkaufswagen.
Ich habe tatsächlich das Buch selber nicht hier, bin ich der Meinung, aber es gab es vor kurzem, gab es das als 5 Euro, 4,99 Euro.
Immer noch.
Gibt es sogar immer noch. Also falls ihr ein Kindle besitzt oder generell E-Books eher lest und mitlesen wollt, das Buch gibt es jetzt gerade für ein bisschen weniger Geld als Kindle-Version beziehungsweise E-Book-Version. Könnt ihr euch gerne anschließen. Wir würden uns freuen. Ja.
Und sind mal gespannt, was ihr dann auch dazu sagt. Vor allem für diejenigen, wenn ihr es dann gelesen habt und ihr vielleicht sogar ins Kino geht, wie ihr es dann findet. Das ist dann auch nochmal spannend, gerade mit der Thematik. Ich meine, es ist ja Blake Lively spielt ja die Hauptrolle. Und ich habe ja jetzt nur im Vorfeld mitbekommen, dass sich ganz viele darüber geärgert haben, weil sie ja sonst eigentlich eine recht junge Person ist und Blake Lively ist halt schon ein bisschen älter. Ist halt unser Gossip Girl, das ist Serena, das ist S. Ich bin mal gespannt, wie wir dann darüber denken.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Trailer. Also den Anfang des Buches werden wir ja sehr wahrscheinlich auf jeden Fall lesen. Ob wir es durchlesen, ne, ist jetzt nochmal eine andere Frage. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir es durchlesen werden. Was uns so auffallen wird. Ne? Generell ist es ja immer so, es gibt ja immer die Leute, die sehr skeptisch Buchverfilmungen gegenüber sind, die eher sagen, ja, lest lieber das Buch, ist viel besser. Und andere, die halt sagen, hey, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich glaube, ich würde uns beide als die ich lasse es auf uns zukommen Fraktion beschreiben, dass wir da nicht so, es muss nicht immer eins zu eins das Buch sein. Aber ich bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Also vor allen Dingen auch, so ein bisschen unter der Prämisse, wie sehr nehme ich das Buch mit? Also die Thematik im Buch, wie wird sie besprochen? Wie sehr nimmt mich das mit? Und wie wird sie vielleicht im Film besprochen? Wird es da anders besprochen? Wird da vielleicht ein bisschen was verändert auch? Das sind alles so Fragen, die ich mir halt stelle, weil das ja doch eine sehr schwierige Thematik sein kann. Ne? Also vom Klappentext weiß ich, da kommt jetzt noch nicht so viel rüber, aber ich weiß, dass da eine sehr toxische Beziehung beschrieben wird. Dementsprechend, ja, mal schauen.
Mal schauen. Ah, aber es war wieder, das war eine schöne Folge. Ich freue mich, dass du das Reich der Sieben Höfe mit mir gelesen hast.
Ja, und wir lesen ja auch immer noch weiter, also es ist jetzt nicht beendet.
Ich freue mich dann sehr drauf. Ich mache jetzt erstmal, ich muss euch zugeben, es ist, muss euch sagen, es ist Sonntag, 20.29 Uhr. Ich gehe gleich ins Bett.
Anne wird alt.
Nach dem Wochenende, ja.
Omi Anne geht ins Bett. Sie wird Omi zur Rosine, ich sag's euch. Ich sehe sie da in der Rosinenform.
Also meine Haut hat gerade Rosinenform.
Ja.
Ich gehe gleich ins Bett, aber ich fange morgen an zu lesen und ich mache euch den Buddy Read und ich freue mich da drauf.
Oh, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch auf den Austausch gespannt.
Das wird sehr, 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 sehr cool. Und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, werdet ihr vielleicht schon ein paar Infos dazu hören, wie wir die ersten 50 Seiten fanden. Und wenn ihr das nicht macht, dann komme ich vorbei und werde an euer Bett ganz viele kleine Waschbären hintermalen.
Waschbären hintern? Interessant.
Oder kleine Alpaka-Hintern oder Lama-Hintern, Axolotl-Hintern. Ich werde die Hintern der Tierwelt an eurer Bettpfosten malen.
Nice, also das ist ja fast schon wieder zu cool, ne, Anne? Ich sag's dir, wie es ist.
Ist schon nice. Ja. Ich meine, Feier war ja auch so künstlerisch begabt, hat immer alles bemalt und auch die Bettpfosten und so, das mache ich halt auch, aber nur mit Tierhintern.
Ja. Sie hat Blümchen gemalt, Anne malt halt Hintern. Ja, es ist okay, Anne, jeder so wie er mag, ne?
Hey, komm. Vielleicht ist das mein Durchbruch als Künstlerin.
Die Ärsche-Künstlerin?
Ja. Ich weiß ja nicht.
Okay, Anne.
Also, schaltet nächste Woche wieder mit ein. Und wenn nicht, dann malt Fabi mit.
Gute Idee.
Gute Idee. Sehr gut. Wir hören uns. Bis dann.
Bye.